Herzlich willkommen zu Zwei Unternehmer, 100 Fragen mit Matthias und Simon. Ein Podcast, der dir einen Blick in den Alltag und hinter die Kulissen des Unternehmerseins bietet. Wir teilen unsere Erfahrungen und Anekdoten mit euch, geben Tipps und beantworten eure Fragen. Viel Spaß!
Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Zwei Unternehmer, 100 Fragen. Heute wieder mit
Simon
und Matthias. Und auch dieses Mal haben wir wieder Fragen in unserem großen Lostopf. Und da ich meine Lesebrille nicht dabei habe, darf Simon sie wieder ziehen. Lass uns starten.
Alles klar, los geht's. Ich glaube, dieses Mal sind auch ein paar Zuschauerfragen dabei. So, mal schauen, was uns dieses Mal erwartet. Oh, tatsächlich eine Zuschauerfrage schon direkt von Till aus Köln. Vielen Dank, Till. Er fragt, wie habt ihr vor der Unternehmensgründung über das Risiko des Scheiterns nachgedacht und wie denkt ihr jetzt darüber?
Okay, fangen wir mit dem ersten Teil der Frage an.
Wie habt ihr also vor der Unternehmensgründung über das Risiko des Scheiterns nachgedacht? Man muss dazu kurz zum Kontext sagen, wir waren 18, 19.
Ja.
Und ich glaube, über das Scheitern, ich weiß nicht, ob wir irgendeinen Gedanken an das Scheitern verschwendet haben damals.
Also ich, genau. 18, 19 und die erste Gründung war ja irgendwie eine Gewerbeanmeldung. Ne? Wir sind an deinem 18. Geburtstag im Gewerbe Köln-Müngersdorf.
Das hieß wahrscheinlich Linden, ja.
Etage 3, Flur 7, Raum 15 und haben ein Gewerbe angemeldet. Ich glaube, das war einfach nur, ja, also wir müssen das tun, um eine Rechnung zu schreiben. So, sonst wäre es nämlich irgendwie, sonst hätten unsere Kunden irgendwie, wären uns aufs Dach gestiegen, wenn wir irgendwie das nicht offiziell gemacht hätten. Und das war, glaube ich, aber noch nicht so der Moment der Unternehmensgründung. So, da haben wir zwar angefangen, gewerblich aktiv zu werden, aber ich würde so den Moment der Gründung so mit der GmbH-Gründung 2001.
Ja, vielleicht auch dem ersten Fremdkapital, was wir damals aufgenommen haben.
Genau, da sind wir dann ja zur Stadtsparkasse Köln-Bonn, hieß sie damals noch.
Ich glaube, die hieß damals noch Köln, aber ja.
Und haben 70.000 D-Mark.
Das müsste noch D-Mark gewesen sein. Genau, die haben wir aufgenommen. Aber naja, auch damals haben wir, glaube ich, über das Scheitern nicht so viel nachgedacht. Ich glaube, es hat zwei Komponenten, warum wir das nicht getan haben. Wahrscheinlich würden wir das, wenn wir heute aus unserer heutigen Lebenssituation heraus ein Unternehmen gründen, anders sehen. Denn auf der einen Seite hatten wir nicht viel zu verlieren. Wir waren jung, hätten jederzeit dann eben einfach studieren gehen können. Klar, wir haben dann Fremdkapital aufgenommen. In dem Moment hat man natürlich schon Risiko drin. Und das war damals für uns auch sehr, sehr viel Geld. Und man, trotzdem war das eine Größenordnung, die man noch hätte abbezahlen können, ja, irgendwann im Leben. Und dadurch, glaube ich, hat man nicht so viel drüber nachgedacht. Die zweite Komponente ist, dass wenn man jung ist, man auch, und das ist, glaube ich, auch ganz gut, die Risiken vielleicht auch noch gar nicht so sehr abschätzen kann. Und wir vielleicht auch sehr von uns überzeugt waren damals einfach und deshalb vielleicht auch nicht so viel über das Scheitern nachgedacht haben.
Ja, es war, wir hatten ja ein Fallback. Ne? Also wir hätten irgendwie sagen können, okay, das ist jetzt vor die Wand gefahren, wir müssen jetzt irgendwie diese x-tausend Euro abstottern oder Mark abstottern in den nächsten Jahren, aber dann lass uns an die Uni gehen, lass uns wieder zu Hause einziehen irgendwo und wir hatten ja nicht irgendwie Frau und Kinder zu Hause sitzen und eine Rate fürs Häuschen zu bezahlen. So, das, ich glaube, das war totaler Vorteil in dem Moment, weil das Scheitern wäre mit natürlich einem Risiko verbunden gewesen, aber nicht mit einem existenziell bedrohlichen Risiko.
Ja.
Wir hätten einfach weiter unser altes Leben führen können. Wir hätten wahrscheinlich wie alle unsere Freunde, Bekannten dann irgendwie uns irgendwo an eine Uni eingeschrieben und ja, notfalls irgendwie mit einer Privatinsolvenz irgendwie da 7 Jahre lang irgendwie das abgestottert oder so.
Genau, wie denken wir heute darüber? Ich glaube, wenn wir heute gründen würden, also vielleicht muss man erstmal vorwegnehmen, wir scheitern eigentlich ständig. Die Frage ist ja, was ist mit Scheitern eigentlich gemeint? Eine gewisse Fehlerkultur braucht man, glaube ich, als Unternehmer. Und das haben wir auch in anderen Folgen schon mal gesagt, dass das dazugehört, dass man eben scheitert. Mit dem Scheitern hier ist ja vielleicht auch das, naja, sagen wir mal, ein Scheitern gemeint, was dann vielleicht zu letztlich einem Verlust des Unternehmens führt oder ne, dann einem endgültigen Scheitern, wobei, was ist schon endgültig, auch danach würde man vermutlich, wird das Leben ja weitergehen, vermutlich auch. Das heißt, diese Risiken, die haben wir ja heute grundsätzlich auch noch und mit denen leben wir jeden Tag, aber ich nehme die im Alltag jetzt nicht wahr so und bin auch bereit, dieses Risiko weiterzugehen. Und ich glaube, das muss man auch sein, wenn man weiter Unternehmer sein will und sich weiterentwickeln will, auch mit seinem Unternehmen und als Unternehmer.
Ja. Ja, und ich glaube, man muss differenzieren zwischen, was ist Scheitern und was ist nicht funktionieren. So, und dass etwas nicht funktionieren kann, ein Plan nicht aufgeht oder irgendwie ein Geschäftsmodell nicht funktioniert oder sich der Markt verändert hat und man nicht schnell genug reagieren kann, das ist einfach Teil des Unternehmerseins. So. Und dieses, ich würde es dann aber nicht Scheitern bezeichnen, sondern einfach ein nicht funktionierendes Plans. So, das muss einfach immer Teil des, der Überlegung sein. So, wenn man sagt, wir gründen jetzt einen neuen IoT-Dienstleister, dann ist das genauso Teil des Plans und dann muss es auch genau dieses Szenario geben, dass man nach 6 Monaten sagt, es hat nicht funktioniert. Das ist dann nicht unbedingt ein Scheitern, sondern ein nicht funktionieren.
Korrekt.
Ich glaube, das ist wichtig, dass man das nicht so als, ich habe alle meine Energie, alle meine Ressourcen, all meine Kraft in dieses Projekt gesteckt und es ist gescheitert, sondern Scheitern oder nicht funktionieren ist Teil des Plans.
Genau, und trotzdem steckt man seine Ressourcen und seine Energie da rein.
Ja.
Genau.
Also, Till, hoffentlich Frage beantwortet.
Genau, gehen wir zur nächsten Frage. So.
Vielleicht an dieser Stelle eine kleine Anmerkung. Fragen dürft ihr jederzeit gerne stellen an 100fragen@e113.de. Wir beantworten sie hier.
Genau. Und hier kommt die nächste. Welche Position in deinem Unternehmen hättest du gerne, wenn du nicht CEO wärst? Ist eine schöne Frage, weil... Was mir zuallererst einfällt auf diese Frage ist, wir hatten ja schon so ungefähr jede Position in diesem Unternehmen eigentlich, weil wir ja das Unternehmen nun auch mit aufgebaut haben und ich habe am Anfang irgendwie gecodet, du hast designed, man war am Anfang natürlich mehr ein Allrounder, dann waren wir zwischendurch mal Projektleiter, wir haben aber auch Marketing gemacht. Im Grunde genommen jede Position, die es in diesem Unternehmen gibt, hatten wir schon mal inne.
Ja.
Vom Office Manager, finanzverantwortlich.
Personal.
All das haben wir gemacht.
Ich wäre super gern Entwickler.
Ja? Du wärst gern Entwickler?
Ich kann es aber auf. Ich kann's nicht. Ja, ich hätte echt super, also das ist wirklich was ich.
Das ist die überraschende Antwort.
Naja, ich würde gern entwickeln können. So, das ist, also mir fehlt die Zeit und mir fehlt auch, glaube ich, dann irgendwo so die Ruhe, das zu tun. Aber mich beeindruckt das, dass Menschen Ideen in Code umwandeln können und so in ein paar Zeilen irgendwelche Dinge programmieren können. So, das ist was, wo ich aber einfach mir die Kompetenz fehlt und wo ich echt manchmal denke, so, boah, ich würde das jetzt gerne selber machen. Deshalb finde ich so diese Low-Code, No-Code-Dinge auch ganz cool, wo ich dann selber in der Lage bin, mal irgendwie eine Schnittstelle zwischen zwei Systemen zu bauen. Aber ich glaube nicht, dass ich weder ein guter Entwickler wäre, noch dass ich irgendwie diesen Job lange machen würde. Aber das ist was ich beeindruckend finde. Und eine Fähigkeit, die ich gerne hätte. Mit den Fähigkeiten, die ich habe, würde ich wahrscheinlich irgendwo sowas wie Product Owner oder im UX-Bereich, also wo ich nah am Schnittstelle zwischen Kunde und Nutzer und Produkt bin. Ich glaube, das ist so das, wo ich auch einen guten Job machen könnte.
Ich glaube auch, man muss unterscheiden zwischen, wo wären wir geeignet? So, weil ich wäre wahrscheinlich auch als Projektleiter oder wie immer das dann jetzt heißt, geeignet. Und was wollen wir eigentlich? Ich glaube, in dem, was wir gerne machen würden, auch was du gerade gesagt hast mit deiner Entwicklung, daraus spricht eben auch dieses Unternehmerische, was da so ein bisschen hintersteckt. Ich habe Lust, immer wieder was Neues zu lernen einfach auch und irgendwie mich herauszufordern und was zu tun, was ich bis jetzt noch nicht gemacht habe. Deshalb hätte ich zum Beispiel super Lust, kreativer zu arbeiten. Ich hätte Lust, mich in die Photoshop-Suite und also in die Creative-Suite von Adobe noch weiter einzuarbeiten und mit diesen Tools mehr zu arbeiten. Aber wahrscheinlich einfach, weil ich es nicht kann und weil ich Lust habe, neue Dinge zu lernen. So. Und vermutlich, welchen Job hättest du gerne im Unternehmen? Am liebsten jedes Jahr einen anderen.
Ja, also ich glaube, das ist ja auch Teil des Privilegs, den wir haben, dass wir unseren Job auch immer wieder neu gestalten können.
Mhm.
Das muss man schon sagen, wir haben ja nicht den 0815 Geschäftsführerjob, wo wir seit 24 Jahren irgendwie jeden Tag das Gleiche machen, sondern das ist ja total abwechslungsreich und je nachdem, wo der Schwerpunkt gerade ist, machen wir vielleicht mal mehr Organisationsentwicklung, mehr Business Development, mehr Marketing, mehr Vertrieb, mehr Projektmanagement. Aber auf der anderen Seite, wir müssen dann auch teilweise mal in Rollen rein, weil Not am Mann ist oder irgendwo gerade Ressourcen knapp sind. Und dann müssen wir halt auch mal eine Zeit lang Projektmanager machen. So, und ich glaube, deshalb haben wir auch alles schon, bis auf Entwickler bei mir, gesehen und gemacht.
Ja.
Nächste Frage?
Nächste Frage. So. Ich bin gespannt. Okay. Wann ist man aus eurer Sicht als Unternehmer geeignet? Ich glaube, da haben wir gerade schon mal ja so ein bisschen drüber gesprochen eigentlich auch.
Wenn du flexibel bist, genau.
Ja.
Ich glaube, Flexibilität ist ein Schlüsselfaktor. Also nicht nur Flexibilität in dem, was du tust, sondern auch Flexibilität in dem, was dein Unternehmen tut. Also du gehst ja nicht, oder zumindest glaube ich aus unserer Erfahrung, du gehst ja nicht hin und sagst, ich gründe jetzt ein Unternehmen und ich werde mein Leben lang jetzt diese eine Rolle machen. Das kann sein, wenn du jetzt sagst, ich mache eine Bäckerei auf oder ich werde Friseur, dann wirst du wahrscheinlich auch dein Leben lang Haare schneiden oder Brot backen. Aber auch da hast du ja Möglichkeiten zu variieren und weitere Dinge zu tun.
Kannst ja auch mehrere Filialen aufmachen oder so. Was auch immer tun.
Genau. Aber ich glaube, wichtig ist, du bist ja in einem sich stetig verändernden Umfeld und mein Eindruck ist, das hat sich nochmal viel krasser entwickelt über die letzten 20 Jahre. Also damals war es alles neu und es gab irgendwie Webseiten und sowas, aber die Entwicklung in diesem digitalen Kontext ist halt super rasant und verändert sich stetig und mittlerweile in einer ganz anderen Geschwindigkeit noch. Das heißt, das, was wir zurzeit als Unternehmer verantworten oder das Geschäftsmodell, was wir betreuen, wird wahrscheinlich in 5 Jahren und in 10 Jahren wieder ein ganz anderes sein. Aber das ist, glaube ich, das musst du mitbringen, diese Anpassungsfähigkeit.
Mhm.
Ich glaube, du musst jetzt nicht der harte Hund sein, oder?
Was musst du nicht sein? Der harte Hund? Nein, also es wird ja oft gesagt, ich glaube genau, Flexibilität ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist auch zu der ersten Frage, die wir heute in der Folge schon hatten, nämlich du darfst nicht zu viel Angst haben, du darfst nicht zu ängstlich und zu zögernd sein. Ich glaube, man muss eben an vielen Stellen sagen, eine 80% Lösung tut's auch. Ich mache einfach mal und ich probiere mal, was mir selber oft schwerfällt, ne, weil man natürlich Dinge dann richtig machen will. Aber so gerade dieses, lass mal einfach mal versuchen und mal gucken, wie es so läuft, so das ist, glaube ich, was man auch unbedingt mitbringen muss. Aber was oft gesagt wird, auch wenn ich irgendwelche Bücher zum Unternehmertum lese, so dieses, ja, man muss hart arbeiten, genau, und man muss irgendwie schwere Entscheidungen treffen oder so. Ich glaube, man kann schon so ein bisschen so seine Persönlichkeit damit reinbringen und so bleiben, wie man ist. Und ich glaube auch, dieses harte Arbeiten, ob man jetzt da irgendwie 12 Stunden am Tag arbeitet, natürlich haben wir das auch zu Beginn unserer Karriere vielleicht getan. Aber ich glaube gar nicht, dass es zwingend notwendig ist. Und ich glaube auch nicht, dass es einen super viel effizienter macht, als wenn man strukturiert und effizient in 8 Stunden vielleicht einfach arbeitet.
Ich glaube auch, dass du was falsch machst. Wenn du 12 Stunden am Tag arbeiten musst, dann hast du ein strukturelles Problem in deiner Firma. Und wenn du 12 Stunden am Tag arbeiten willst, dann hast du wahrscheinlich ein strukturelles Problem zu Hause. Aber ich glaube, dass das nicht gesund ist. Ich glaube, dass du halt irgendwie auch deine Arbeitszeit irgendwo in einem Maß halten musst, die normal ist, weil aber die Qualität wird ja nach 8-9 Stunden nicht besser. So, das heißt, ich glaube, dieses hart ranklotzen, du musst irgendwie 60-70 Stunden die Woche arbeiten, um ein guter Unternehmer zu sein.
Selbst aber ständig, sagt
selbst
man.
Aber ständig.
Genau, selbst anständig.
Ja. Nee, also das glaube ich auch nicht, dass das sein muss. Du musst Mut haben, da hatten wir auch schon mal in der Folge drüber gesprochen. Ich glaube, du musst ein bisschen Mut und Risikobereitschaft mitbringen. Du kannst nicht alles von A bis Z durchdenken. Scheitern oder nicht funktionieren gehört dazu und das musst du auch einpreisen. Aber ich glaube, wenn du diese Fähigkeiten hast und vielleicht sogar noch den Vorteil hast, mit einer gewissen Freiheit agieren zu können, also nicht zu sagen, okay, ich muss jetzt meine x-tausend Euro im Monat nach Hause bringen, weil Frau, Kind und Haus muss
alles hilft, um mutig zu sein auf jeden Fall.
Genau, dann hast du halt, kannst du ein bisschen risikobereiter auch sein
und
andere Entscheidungen treffen.
Ja.
Genau, das sollte man vielleicht mitbringen.
Ja, aber es sollten vielleicht viel mehr Leute Unternehmer werden oder es zumindest versuchen, Unternehmer zu sein, weil ich glaube, es sind viel mehr Leute für das Unternehmerleben geeignet, als mancher es denkt.
Genau, was man vielleicht noch sagen kann, ist, du brauchst nicht irgendwie BWL zu studieren. Also, das haben wir beide nicht gemacht. Ne? Wir haben jetzt nicht irgendwie dieses Thema Kaufmann oder Betriebswirtschaftslehre oder diese Basics, die haben wir beide nicht mitgebracht, um Unternehmer zu werden.
Ja, die kann man sich genauso beibringen wie jede andere Qualifikation, die man eben als Allrounder so braucht. Genau. Das ist nur eine weitere Qualifikation und gerade heutzutage kann man sowas sehr gut lernen oder abdecken durch auch vielleicht externe Unterstützung.
Ja. Du musst in der Lage sein, glaube ich, Sachverhalte schnell zu erkennen, zu verstehen oder zumindest zu sagen, okay, ich bin in der Lage, mir in einer halben Stunde mal anzulesen, was ist eine Bilanz und wie funktioniert sie. damit ich weiß, was ich da unterschreibe, wenn ich dann irgendwie beim Steuerberater beim Jahresabschluss sitze.
Okay, kleine Warnung, nach einer halben Stunde anlesen würde ich die Bilanz nicht unterschreiben, aber vielleicht in 2 Tagen.
Oder so.
Genau.
Ne, aber es müssen keine 2 Semester Betriebswirtschaft
werden. Auf keinen Fall.
Genau. Also das sollte man mitbringen.
Schön.
Nächste Frage?
Ja, nächste Frage, gern. So, wieder hier FIFA-Auslosung. Peter aus Bergheim fragt, wieder eine Zuschauerfrage, schön, ich freue mich. Man hört immer, dass Unternehmen durch die Bürokratie in Deutschland sehr belastet sind. Wie steht ihr dazu? Ja, das hört man in der Tat. Ich höre das auch in den Nachrichten und ich höre das in den Parteiprogrammen tatsächlich auch. Vielleicht soll ich mal schon mal anfangen mit der Antwort. Ich finde es schwierig, weil auf der einen Seite sind Teile dieser Bürokratie, die uns von dem Staat auferlegt werden, auch Errungenschaften, die wir hier in dem Staat und in dem politischen System, in dem wir leben, auch genießen. So, weil es uns eben auch Sicherheit gibt, weil es zum Beispiel auch Arbeitnehmern Sicherheit gibt, diese bürokratischen Prozesse. Denken wir an Arbeitsschutz oder ich weiß nicht, was es sonst noch für bürokratische Prozesse gibt. Wir brauchen hier einen Brandschutzhelfer und was wir an Meldepflichten haben, irgendwie steuerlich. Mhm. Na klar ist das alles aufwendig und na klar kostet es Geld. Auf der anderen Seite ist das auch in großen Teilen ein Luxus, den wir uns als Land auch leisten sollten, bin ich der Meinung, um in einem System, was eben auch verlässlich ist und in dem man auch verlässlich Geschäfte machen kann, zu leben. Natürlich gibt es und natürlich kann auch ich jetzt 3 Beispiele aufzählen von bürokratischen Prozessen, wo man sich an den Kopf fasst und sagt, warum muss ich jetzt über den Feuerlöscher in meinem Serverraum eine Diplomarbeit schreiben? Aber natürlich sind das dann Auswüchse, die eben natürlich auch passieren, wenn man anfängt, mit Prozessen Dinge zu regulieren.
Ja.
Also ich bin nicht völlig gegen bürokratische Prozesse, das kann man auch nicht sagen. So. Weil sie auch Freiheiten geben, diese bürokratischen Prozesse.
Ich denke, dass natürlich sind sie teilweise nervig. Und ich glaube, wenn man ein kleineres Unternehmen hat oder leitet und sehr viel dann selber als Geschäftsführer nach dieser Bürokratie abfangen muss oder abbilden muss, dann ist es natürlich noch nerviger. So, wir haben den Luxus, wir können uns, sagen wir mal, Dinge delegieren, wir können auch uns, was ich, einen externen Datenschutzbeauftragten, einen rechtlichen Beistand holen und ne, können da irgendwie uns kompetente Unterstützung dazu holen, die uns dabei helfen. Es ist aber, glaube ich, auch schon so, dass die Bürokratie ein kleineres Unternehmen nicht so stark betrifft wie ein größeres, sei das Thema Datenschutz oder Arbeitsschutzrichtlinien. Ich glaube, da bist du als 10-Mann-Betrieb oder mit 10 Mitarbeitern anders in anderen Verpflichtungen als jetzt mit 150. Aber trotzdem sind diese Spielregeln halt wichtig. Ja? Und ich glaube, dass es gibt dann immer diese Beispiele, wo dann irgendwie so hanebüchene bürokratische Prozesse aufgebaut werden. Aber wir hatten jetzt gerade einen Prozess, wo wir mit dem Zoll zu tun haben, weil wir Mitarbeiter hatten.
Ja.
So, das ist, unser Fall war wahrscheinlich total exotisch und wir sind dann in so einen Bürokratieprozess reingeraten. Aber dieser Prozess macht, glaube ich, an sich Sinn, weil er natürlich unseren Arbeitsmarkt auch schützt und rechtliche Rahmenbedingungen schafft. Und da war halt dann das Szenario aber so, und dass wir halt mit externer Unterstützung und unserem HR-Team und so weiter diesen Fall lösen konnten und am Ende auch da irgendwie für uns komplett schadenfrei raus sind. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich muss das neben meiner Arbeit alleine handeln, dann kann ich mir gut vorstellen, dass da auch so ein gewisser Eindruck entsteht, boah, Bürokratie nervt.
Ja, vielleicht muss man vor allem politisch auch überlegen, dass man die Einstiegsbarriere auch in das Unternehmersein vielleicht senkt und gerade da diese bürokratischen Prozesse ein bisschen verringert oder zusammenfasst, vereinfacht. Das versucht man ja auch. Ne? Hier in der Stadt gibt es entsprechende Anlaufstellen. Trotzdem ist es noch relativ kompliziert. Ich glaube, genau, in der Unternehmensgründung ist es korrekt. Aber wir als Unternehmer mit unserer Unternehmensgröße, klar kostet das Geld und klar hätten wir mehr Gewinn am Ende, wenn es weniger bürokratische Prozesse gäbe. Aber ist das notwendig so? Ich glaube, dann sind eben auch große Teile dieser bürokratischen Prozesse auch sinnvoll. Korrekt.
Ja, also ich glaube, in den 25 Jahren haben wir sie nie als so mega hinderlich empfunden, würde ich sagen. Es gab immer wieder Fälle, die waren nervig und die waren anstrengend. Aber dass wir jetzt sagen, boah, ey, deshalb verlegen wir unseren Unternehmenssitz nach was auch immer wo,
ja.
Kaimaninseln, haben wir nie in Betracht gezogen.
Ja, korrekt. Okay, ich hoffe, Peter, Frage ist gut beantwortet. Dann schauen wir uns noch eine an. So. Hey. Welcher war der Schlüsselmoment, in dem du wusstest, du willst Unternehmer werden, Matthias? Erinnerst du dich daran?
Also, ja, ja. Aber ich wollte nicht Unternehmer werden, ich wollte eine Agentur gründen. Also ich habe mit 15, glaube ich, so.
Mit 15?
Ja, da habe ich mal ein Praktikum gemacht.
Da kannte ich dich noch nicht mal.
16, so in dem Dreh.
Ah, da, du stimmt,
du hast. Habe ich mal ein Praktikum gemacht in einer Kölner Agentur. Gibt es mittlerweile nicht mehr, hieß damals ZS-Com.
Communications.
Ich weiß. Und ich fand dieses Arbeitsklima da total cool. Das war natürlich so großes Industrieloft, alle hingen vor irgendwelchen Macs irgendwie. Ging dann in ihre coole Raucherpause und irgendwie alle haben an irgendwelchen tollen Projekten gearbeitet. Und das war, glaube ich, so in dieser Zeit, Ende der 90er, rund um Dotcom-Blase, wo dann auch die Kabel New Media, Pixel Parks, Elephant Sevens dieser Welt irgendwie so, das waren so die Digitalagenturen, die irgendwie eine totale Strahlkraft zumindest auf mich hatten. Ich fand das super cool.
Das war hip und
modern ein Stück weit. Das war, glaube ich, auch so ein Arbeitsumfeld, ja. Was ich attraktiv fand, so als da konnte ich mir gut vorstellen zu arbeiten und gleichzeitig fand ich es total attraktiv oder total spannend zu sagen, ey, ich will eine eigene Agentur haben. So, und ich glaube, das war so der Moment, wo ich gesagt habe, ey, da ist ein Themenfeld, was mich intrinsisch motiviert, wo ich Spaß dran habe und da drin zu arbeiten und dann auch noch selbstständig zu arbeiten, das ist kann ich mir sehr gut vorstellen. So, aber nicht so, dass ich dann gesagt habe, mit 16 jetzt möchte ich ein Unternehmen gründen. Ich glaube, das hat dann noch ein paar Jahre gedauert.
Ja, für mich waren es wahrscheinlich die Vorbilder auch aus dieser IT-Welt, also sowas wie Bill Gates und so, die man damals ja gesehen hat, die mich erstmal grundsätzlich dazu veranlasst haben, zu sagen, ich will gerne Unternehmer werden. Bei mir war es aber natürlich weniger von dem Arbeitsumfeld getrieben, sondern es war schon bei mir auch eine Zielsetzung, ich wollte erfolgreich sein gerne damit. Ich wollte damit Geld verdienen und vielleicht auch durch das Unternehmen, und das muss man auch sagen, es ist auch heute so, gewisse Freiheiten genießen, dass man Dinge eben umsetzen kann, auch mit so einer Organisation und seine Ideen verwirklichen kann. Das wollte ich gerne. Und ich glaube, der wirkliche Schlüsselmoment war dann, wir hatten schon ein paar Mal, glaube ich, erzählt, es gab damals so ein Schulprojekt, in dem wir tätig waren und da war eine externe Firma beteiligt. Und diese Firma hatte sich das Ergebnis unseres Schulprojektes angeguckt, was wir gecodet und designt hatten. Und haben gesagt, hey, das würden wir gerne für uns auch irgendwie kaufen. Und ich erinnere mich noch daran, dass wir gedacht haben, ja, wie, das wollen wir auch für uns nutzen? Wollt ihr was für bezahlen oder wie soll das funktionieren? Und haben gesagt, ja, was soll das denn kosten?
Ja.
Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben überlegt, was könnte denn sowas kosten? Wir hatten das ja nun für das Schulprojekt schon entwickelt und es musste nur irgendwie marginal angepasst werden. Am Ende war es sowas wie eine Lizenz, die wir da verkauft haben und haben uns dann bei denen ins Meeting gesetzt und da erinnere ich mich noch an das Meeting tatsächlich sogar und haben dann gesagt, ja, und wir waren fast peinlich berührt, es kostet 8.000 Mark. Und es war eine unvorstellbare Zahl. Und für diese Organisation, die saßen halt da und sagten, ja gut, alles klar, dann installiert es morgen, prima, schreib es eine Rechnung, tschüss. Ja. Sondern in dem Moment wurde mir so klar, ah, okay, ich kann mit der Kompetenz, die wir da haben, kann man Geld verdienen. Ja. So. Und da kann man vielleicht was drauf aufbauen. Und das war, glaube ich, so der Schlüsselmoment, wo ich gesagt habe, okay, ja, dann lass uns das doch mal versuchen zu multiplizieren.
Ja, ich glaube auch, dass du Geld mit den Fähigkeiten, die du hast, verdienen kannst, das ist natürlich auch ein toller Aha-Moment. So.
Ja.
Vielleicht noch irgendwie ein, zwei Jahre früher da für einen bekannten Weinhändler, der dann irgendwie, ne?
Spindlerweine.de
für 300 Mark oder was eine Webseite gebaut. Aber dass du mit Fähigkeiten, die du hast, die jetzt am Ende ja für dich so, okay, ich sitze da am Rechner und programmiere, mach ein bisschen HTML.
Das war ja Hobby so. Man hat Hobby, das ja gemacht, so, weil man Bock drauf hat.
So, andere gehen jetzt irgendwie Zeitungen austragen oder kellnern und ich kann mein Hobby und da kriege ich Geld für. So. Das war halt schon auch ein total cooler Moment. Und daraus dann zu sagen, ja gut, okay, es ist jetzt, da gibt es, also ich glaube, wir haben schon dieses Potenzial gespürt, dass da mit Webseiten, mit Digitalisierung, also wobei da hat doch gar keiner von Digitalisierung gesprochen, so. da hat man, war man ja eine Internetagentur und hat irgendwie eine Homepage gebaut. Aber dass man, dass das irgendwie etwas ist, was bleibt und was, wo ein Bedarf entsteht, ich glaube, das haben wir schon gespürt. Ne? Eine unserer Geschäftsideen war ja damals dann so Pizzadienste ins Internet zu bringen. Ganz simpel irgendwie, was ich 500 Briefe ausgedruckt, versendet.
Ja.
Und haben irgendwie, was ich, die ersten 5 Kunden gewonnen. Und haben einfach jeweils, weiß ich, 350 Mark mit einer Internetseite verdient. So. Und das irgendwie, das war schon so der Moment, so, ey, mit dem, was uns Spaß macht, können wir Geld verdienen. Lass uns das weitermachen.
Ja, ich glaube auch, das war das Entscheidende, ja. Dieses Selbstwirksamkeitsding. Ja. Ja, für heute haben wir viele Fragen, glaube ich, wieder beantwortet. Ja. Heute auch tatsächlich mit Zuschauerfragen. Und ich kann nur nochmal einladen, stellt uns weiter Fragen. Wir haben Lust auf weitere Folgen. Uns macht es Spaß.
Sehr gerne.
Ich hoffe, den Zuhörern auch.
Genau. Und dann hören wir uns wieder in der 3. Folge.
Tschüss.
Tschüss.